Zukunft denken mit Michel Friedmann.
Michel Friedmann, 6 Wochen dieses Jahr Fußball-Weltmeisterschaft bewegt die Menschen und zum Teil eben auch nicht, politisch, aus fußballtechnischen und Fußballfangründen. Diese Weltmeisterschaft ist an Ihnen vorbeigegangen bis jetzt und deshalb sprechen wir darüber. Was haben Sie davon mitbekommen?
Also ab und zu schaue ich ein paar Minuten ein Spiel, weil ich zu Hause einen Sohn habe, der auch ein eigenes Podcast über Fußball macht. Und eine Ehefrau, die ebenfalls fußballaffin ist. Und deswegen bin ich dann ab und zu dabei und höre sie jubeln oder weinen oder schreien. Ich muss zugeben, damit alle auch Zuhörerinnen es wissen, ich habe von Fußball keine Ahnung. Ich habe eine sehr gespaltene Beziehung zur Vermarktung des Fußballs und gleichzeitig eine unglaubliche Faszination. Ich habe 2 Kinder, die schon so früh, ganz jung, ein Ball, etwas Rundes, was in Bewegung ist, sie motorisch, aber auch mental glücklich gemacht hat, aber auch manchmal auch zur Verzweiflung gebracht hat. So gesehen habe ich großen Respekt vor diesem Ball. Und es ist der Sport, der in der Tat alle sozialen Voraussetzungen auflöst und knackt. Man braucht dafür weder Geld zu haben, noch klug zu sein. Man braucht nur etwas, was rund ist und in Bewegung geht.
Diese Faszination, das Massenphänomen Fußball, das Sie ansprechen, das durch alle Klassen geht und eben nicht vom Profifußball abhängt, aber es ist eben dann doch ein Phänomen, das in den großen Ländern dieser Welt Millionen Menschen anzieht, jede Woche ins Stadion oder am Fernsehen. Wie erklären Sie sich das?
Also erstens muss man ganz klar sagen, die Fußballvermarktung, die Vereine, die FIFA sind ein Konglomerat von Korruptionsoptionen, die mehr oder weniger bis an die Grenze der Kapitalisierung durchgezogen werden. Ich finde das außerordentlich problematisch. Warum? Weil dann doch etwas, was Menschen glücklich macht, immer teurer wird. Also wenn Sie sich alleine die Fanartikel anschauen, wie viel diese T-Shirts kosten, was mittlerweile Eintrittspreise angeht, also die auch wahnsinnigen Honorare der Fußballer und Fußballerinnen, die Zahlen, die bezahlt werden, damit der eine Fußballer in einen anderen Verein geht. Wenn man sich das alles vor Augen führt, dann bekomme ich jedenfalls eine große Abscheu von all diesen Funktionären und Funktionärinnen, die in dieser Frage eine Leidenschaft von Milliarden Menschen dazu benutzt, um Geld zu verdienen. Damit will ich nicht gesagt haben, dass man kein Geld verdienen soll. Im Gegenteil, all das kostet, all das muss betrieben werden, die Vereine, es gibt die Förderung von Jungen, von Kindern, das ist alles in Ordnung. Aber es wird mittlerweile schamlos in einer Art und Weise gesteigert, wo man einfach nicht mehr wegsehen kann. Und die Frage, ob das eines Tages sich selbst damit auflöst, ist eine wichtige. Ich sehe Kinder und Jugendliche, die ihr letztes Taschengeld ausgeben, um irgendwie dabei sein zu können. Das erschreckt mich.
Aber das kann man natürlich über den Fußball generell sagen, für den Kapitalismus, das gilt für die Entertainment-Industrie, für andere Sportarten. Ist das jetzt der marxistische Teil in Ihnen, der da zum Vorschein kommt?
Nein, es ist der Teil der Überzeugung, dass der Kapitalismus zu Recht eine Gegenwart und eine Zukunft hat, aber der Kapitalismus in Rücksichtslosigkeit, in ausschließlicher Maximierung, wird sich selbst abschaffen. Wir haben in Deutschland ja deswegen den Begriff der sozialen Marktwirtschaft. Also dabei nie zu vergessen, dass es Break-Even-Punkte gibt. Nie zu vergessen, dass man letztendlich nicht nur die Bevorzugten, die Wohlhabenden und sehr Reichen, sondern auch eine breite Masse an Menschen beteiligen muss. Und jetzt kommen wir aber zur Bedeutung von Sport. Sport ist eine der wichtigsten verbindenden Möglichkeiten, wo Herkunft, wo Wohlstand, wo Bildung keine Rolle spielt. Und es versammelt eben Milliarden Menschen. in der Leidenschaft für einen Sport. Und da gibt es eine gesellschaftspolitische Verantwortung. Sport hat auch etwas mit der Überwindung von nationalen Grenzen zu tun. Sport ist Lernen zu verlieren und zu gewinnen und eine Lust zu haben am Wettbewerb. Sport ist eine äußerst eigentlich grunddemokratische Aussage. Nun gibt es Sportarten wie Golf oder wie Tennis, wo allein das Equipment schon vielen nicht möglich macht, dabei zu sein. Und da ist Fußball eine außerordentliche eigene Sportart. Jeder und jede, selbst ich mit zwei linken Füßen, kann ein bisschen mit einem Ball spielen. Und deswegen geht es mir nicht um eine radikal marxistische Sicht, sondern ich behaupte, dass ein Kapitalist dann einer in einer Demokratie ist, der seine Profitmaximierung will, aber dabei seine gesellschaftspolitische Verantwortung nicht vergisst. Und Fußball ist eben nicht eine Ware wie jede andere. Es ist auch für mich erschreckend, auch da, wenn ich mit den Jugendlichen spreche, dass sie dann so stolz drauf sind, dass irgendein Spieler gerade 50 Millionen Ablöse bekommen hat. Das heißt, die Exorbitanz des Finanziellen als Vorbild für Leistung hat auch, und jetzt erwähne ich es noch einmal, gesellschaftspolitische Prägungen immer wieder für junge Generationen. Machen wir uns nichts vor. Ich rede hier nicht von Idealismus. Ich rede auch nicht davon, dass man deswegen jetzt gemeinnützig nur denkt. Trotzdem schauen Sie sich diese Fußball-Weltmeisterschaft an. Wir können auch über Olympia reden. Es kommt noch ein gesellschaftspolitischer Punkt hinzu, dass all das mit Diktaturen auch als Veranstaltungsorte, damit ist jetzt nicht Amerika gemeint, verknüpft wird. Also dass politische Signale, was ist Demokratie, was ist Diktatur, übersehen werden. Ob in Russland oder in China solche Großsportveranstaltungen stattfinden, halte ich nur bedingt deswegen möglich geworden, weil diese Länder, auch Dubai, ein Vermögen ausgeben, dass sie den Organisationen zuschieben, um sich gut in der Öffentlichkeit, in der Weltöffentlichkeit darstellen zu können, während sie zur gleichen Zeit ein Teil ihrer Bevölkerung in Gefängnissen steckt oder sogar, wenn sie Dissidenten sind, tötet.
Ein interessanter Punkt, weil das wird ja immer schon diskutiert. Wir erinnern uns an den Boykott der Olympischen Spiele 1982 in Moskau. Wie soll man dann damit umgehen? Ist jetzt dieser Sport völlig unpolitisch? Alle sollen daran teilnehmen können, alle Mannschaften. Der Iran ist jetzt in Amerika, während in der Schweiz verhandelt wird über Friedensverhandlungen. Das ist ja eigentlich ein positives Zeichen. Andere können nicht teilnehmen, wie Israel, weil sie sich nicht qualifizieren konnten. Also das ist das eine. Das andere ist, wie übersetzen Sie das, wenn es darum geht, die nächste Weltmeisterschaft ist dann in Saudi-Arabien? Also wo setzen Sie die Grenzen?
Also Sie sagen es gerade, Saudi-Arabien, in dem Frauen den höchsten emanzipatorischen Zustand erreicht haben, dass sie Auto fahren dürfen in Begleitung eines Mannes und ansonsten total unterdrückt sind. Und da aus so einem Land eine Diktatur, wo die Menschenrechte mit Füßen getreten werden, da gibt es dann wieder ein Fußball- oder sonstiges Sport-Weltereignis. Das ist für mich schwer kompatibel zu machen. Ihre Frage möchte ich aber beantworten. In unserer Welt ist nichts nicht politisch. Und Sport ist hochpolitisch, alleine deswegen, weil ja Nationen miteinander konkurrieren. Und jede Nation, die da teilnimmt, bringt ihre politische Realität mit. Ich bin dagegen, dass man Sportler und Sportlerinnen verantwortlich macht für ihre Regierungen. Aber wir wissen, dass der Sport und diese Sportler und Sportlerinnen in Diktaturen gebraucht und missbraucht werden, um für ihr Land Propaganda und Beruhigungsspiele im Land selbst zu organisieren. Also mir ist es nur wichtig, das auszublenden und so zu tun, als ob das ein ideologiefreier Raum wäre, ist insofern eine Selbstlüge. Sie haben es gerade gesagt. Ich meine, wie soll ich Saudi-Arabien als Austragungsort begründen, außer dass Saudi-Arabien den Organisationen Millionen und Abermillionen zur Verfügung gestellt hat, um es dort zu machen. An diesem Punkt ist mehr Sensibilität und mehr Diskussion notwendig. Sport ist immer auch politisch.
Die Perversion geht ja weiter. Die FIFA ist in der Schweiz ansässig, eine Firma mit Milliardenumsätzen, die weitgehend steuerbefreit ist. Man kann das durchdeklinieren in der ganzen Welt des Spitzensportes und dieser Art von Vermarktung. Was würden Sie fordern? Ein Kodex, der gewisse Dinge definiert, dass man zum Beispiel sagt, wir müssen Menschenrechtskonventionen einhalten, sonst können wir in den Ländern nicht gehen, wie jetzt Katar oder Saudi-Arabien. Was wäre so der Ansatz?
Also der Punkt, wo ich glaube, wir am leichtesten eine Übereinstimmung finden könnten als Kodex ist, und das ist eben der Unterschied zum einzelnen Sportler oder Sportlerinnen, es finden keine Veranstaltungen statt in Diktaturen, wo die Menschenrechte der Bürger und Bürgerinnen bis zur Ermordung hin missbraucht werden. Ich kann nicht aus meiner Sicht Fröhlichkeit, und das soll ja Sport erzeugen, Fröhlichkeit, Leidenschaft, Freiheit suggerieren, wenn der Gastgeber gleichzeitig, parallel während das stattfindet, in dem eigenen Land Menschen in Gefängnissen wirft oder gar umbringt, die ein Widerspruch zu den Herrschern und Herrscherinnen bringt. Das ist das Minimum. Ich muss mir vorstellen, was das bedeutet für die Menschen, die vor Ort sind. Ich muss mir vorstellen, was das bedeutet als Signal auch für, ich komme immer wieder auf meine Söhne zurück, die einfach hinnehmen, ja, es ist in Saudi-Arabien, na gut, aber es geht doch um Sport. Nein. Der Austragungsort ist das Minimum, wo wir übrigens dem Geist des Sportes entsprechen, nämlich alle Menschen haben Menschenrechte und alle Menschen sind gleich. Da kann ich das nicht dort veranstalten lassen. Das minimal zu vereinbaren ist für mich eine Grundlage, ob man die Veranstalter, die ja auch noch so tun, als ob sie menschenverbindende Spiele betreiben, ernst nehmen kann. Ich kann nicht von Menschenverbindung und von der Verbindung über die Völker und Nationen hinaus mich präsentieren und die Menschen volllabern, wenn ich gleichzeitig das an einem Ort mache, wo ich nicht mal anprangern kann. Also ich bin jetzt in Saudi-Arabien, aber diese Organisationen, die ja sagen, wir dürfen uns politisch nicht einmischen, sagen nichts und tun so, als ob sie sich nicht schon politisch eingemischt haben, weil sie diese Spiele in dieser Diktatur durchführen. Ist kein Dilemma. Dilemma ist eine Lose-Lose-Situation, das ist ein Konflikt, das eine Glaubwürdigkeit in ihrer Entscheidung hinterlässt oder Heuchelei und Doppelmoral.
Für viele Menschen ist es eben ein Dilemma. Also man sieht diese Probleme ja und viele von uns sehen diese Probleme ja, aber wir stellen trotzdem den Fernseher an und schauen uns die Spiele an. Wir boykottieren sie nicht, wir wollen dabei sein und sind aber jene oft, die das moralisch alles ablehnen und ihre Meinung vertreten würden. Aber auf der anderen Seite machen wir mit und werden zum Teil des Problems. Das ist ja nicht nur im Fußball so, das ist ja generell in unserer Gesellschaft oft ein Problem.
Sie haben vollkommen recht. Auf moralische Sonntagsreden kann sich jedenfalls niemand verlassen, der als Minderheit oder aus anderen Gründen unterdrückt und verfolgt wird. Die Massenreaktion, aber ich will es sehen, ist das eine. Wir sprachen von der Verantwortlichkeit derjenigen, die diesen Zustand herstellen oder auch nicht herstellen. Da würde ich schon in der Bewertung differenzieren. Das Schlimme ist, dass genau die, die gegen Menschenrechte sich entscheiden, vor uns auftreten und sagen, wir sind politisch neutral. Und in Wirklichkeit sind sie finanziell korrupt. Ich rede nicht davon, dass sie es in ihre eigenen Taschen stecken. Da gibt es ja auch bereits mittlerweile genug Prozesse, die das nochmal hinterfragen. Ich rede von der politischen Verantwortung, dass man nicht einerseits erklären kann, wir sind politisch neutral und geht gleichzeitig in Länder, die eine korrupte Diktatur darstellen ohne dass man dann eingesteht, dass allein die Entscheidung schon nicht neutral ist. Wenn man das tut und dann sich stumm stellt, weil man wieder sagt, aber wir müssen politisch neutral sein, wir machen ja nur Sport, dann wird das unerträglich. Und an diesem Punkt die Organisationen kritischer, offensiver anzugreifen, das ist, denke ich, eine wichtige Aufgabe. Und jetzt sind wir wieder beim Fußball. Fußball bedeutet, Kinder, Jugendliche schauen sich das an. Und Kinder und Jugendliche sind fasziniert, sind beteiligt. Das ist ein Teil ihrer Alltagsidentität. Noch einmal, ich war nie mit Fußball in irgendeiner Form begeistert, aber das liegt einfach daran, dass ich vielleicht zwei linke Füße habe, dass ich Asthmatiker war, dass ein jüdisches Kind eher so das Gefühl hatte wie ich, oh mein Gott, das ist alles viel zu körperlich und brutal. Es geht darum, dass diese Kinder das ja alles mitbekommen. Wie beliebig das wird. Sie bekommen drei Dinge mit. Erstens, und das ist positiv, einen unglaublichen Wettbewerb. Zweitens, das ist negativ, mein Gott, wie viel Geld die verdienen. Und das dritte ist, es ist völlig egal, wo das stattfindet, Hauptsache die Show funktioniert. Das sind politisch nicht zu unterschätzende Konsequenzen, die zynisch sind. Ich kann nicht einerseits den Kindern sagen, Leute, ihr müsst eins wissen, Diktaturen müssen bekämpft werden und dann gleichzeitig mich in der Diktatur wohlfühlen und so tun, als ob das alles dann am Ende zwar schlimm ist, aber nicht schlimm genug, als dass ich dort nicht auftrete und auch jeder Fußballer, jeder Fußballerin dort auftritt. Dann können Sie natürlich die Frage stellen, und die wäre berechtigt, was ist denn eigentlich, wenn man mit Fußballmannschaften spielt, die aus einer Diktatur kommen? Sie sehen auch an dieser Frage, die ich jetzt selbst aufgeworfen habe, wie komplex das ist und dass es keine einfachen Antworten gibt. Deswegen gehe ich ganz zurück und sage, wenigstens ist der offizielle Ort immer ein Ort, um den man sich bewerben muss. Und eine der Gründe oder eine der Argumente, warum gehen wir irgendwo hin, und das ist unverzichtbar, ist, es ist eine demokratische Austragungsstätte.
Sie haben gesagt, Sport ist wichtig. Ich möchte noch kurz auf ein lokales Ereignis eingehen, das doch internationale Bedeutung hat, zumindest im jüdischen Kontext. Sie leben in Frankfurt. In Frankfurt wurde vor einigen Wochen ein neuer Sportcampus von Maccabi Frankfurt eröffnet, ein 20-Millionen-Projekt. Alon Meyer und sein Team haben das initiiert und das umfasst, ich glaube, 28 Sportarten, Tausende von Mitgliedern. Etwas Beachtliches, also sozusagen Grassroots-Sport, also nicht dieser große Höhensport, den wir gerade besprochen haben. Das ist doch schon ein Ereignis und zeigt auch die Integrationsfähigkeit durch Sport.
Unbedingt. Und deswegen finde ich, die Idee des Fußballs ist wirklich die Brückenbauerin der ganzen Welt. Alle, ob du jetzt in Caracas lebst, in Frankfurt lebst, ob du in Nigeria lebst, alle, vor allen Dingen Kinder und Jugendliche, lieben es, Fußball zu spielen und können sich damit sprachlos verbinden. Und umso mehr ist die Verantwortung zu betonen. Und Maccabi ist zum Beispiel in Frankfurt einer der ganz großen Fußballclubs. Maccabi ist aber deswegen besonders für mich beeindruckend, weil die wenigsten Mitglieder und Spielerinnen sind jüdisch. Es ist ein jüdischer Verein, der die Türen und Fenster öffnet für jeden, der in einem jüdischen Verein Fußball oder Tennis oder was anderes spielen will, sich aber damit mit Maccabi identifiziert und identifizieren lässt. Ein jüdischer Club. Und das ist sehr erstaunlich. Zum Beispiel sind da sehr viele Frankfurter und Deutsche muslimischen Glaubens dabei. Und bei nicht wenigen Spielen, auch das ist ein Problem des Antisemitismus und des Alltagsantisemitismus, wenn Maccabi spielt, hohe Sicherheitsmaßnahmen. Aber bei jedem Spiel wird immer wieder von einer anderen Mannschaft judenfeindliche Bemerkungen auch von den Zuschauerinnen immer hörbarer und seit dem 7. Oktober massig. Und dann sind eben auch Teile des Teams, die muslimischen Glaubens sind und die dann sagen, hey Leute, Spinnt ihr? So redet man nicht. Also sie werden als Juden adressiert und reagieren als Muslime verteidigend. Das sind Prozesse, die sind großartig. Und ich bin ja jetzt selbst 70. Wie viele nicht-jüdische Freunde, christliche Freunde ich habe, die durch Maccabi eine Berührung zum Judentum bekommen haben. Und zwar eine ganz entspannte, wo Teamgeist entstanden ist, Freundschaften entstanden sind. Da sieht man, was für eine Kraft der Sport hat. Und wenn sowas passiert, ist es wirksamer als 100 Reden, als 10 Stunden in der Schule Unterricht. Das ist menschlich und sie durchleben Tragödien, Komödien, Erfolge und Misserfolge. Maccabi Deutschland ist jedenfalls, was die Integration, was dieses Miteinander überhaupt in Kontakt treten, vorbildlich. Und das Besondere ist, der Gastgeber, der Club ist definiert als jüdisch und trotzdem, und das muss man ja auch mal positiv in dieser Zeit nehmen, sind Tausende, die da Mitglieder sind, Familien, die beteiligt sind, nicht jüdisch. Ich denke auch da, was für eine grandiose, integrative Leistung hat Sport insgesamt und bei Maccabi insbesondere.
Nach innen in der jüdischen Gemeinschaft wird dort auch nicht definiert, wer ist wie jüdisch, vielleicht auch ein elementarer Teil der ganzen Geschichte, aber um zum Schluss zu kommen, wir blenden ja oft diese positiven Entwicklungen der Gesellschaft aus und sprechen weniger darüber, aber eigentlich ist dann Sport viel erfolgreicher als Politik, nämlich das, was möglich ist in Maccabi oder jetzt mit Fußball weltweit, wie Sie es beschrieben haben, ist doch eine Zusammenführung von Menschen auf eine Art und Weise, wie es oft in politischem Umfeld nicht geschieht.
Also ich würde das nicht gegeneinander stellen. Es sind ja auch ganz andere dynamische Prozesse. Aber dass Sport völkerverbindend sein kann, ist, denke ich, hinterlegt. Dass gleichzeitig aber Sport für politische Propaganda missbraucht wird, da muss ich an 1936 und die Olympiade in Berlin mit bereits Adolf Hitler erinnern. Das heißt, Sport an sich hat die wunderbarste Wirkung, die es überhaupt für einen Menschen geben kann. Abgesehen davon ist es gesundheitsfördernd. Aber dass Sport glaubt, sich aus einem politischen Raum neutralisieren zu können, das ist schon seit Ewigkeiten widerlegt worden. Umso mehr war Ihre Eingangsfrage eine, die auch am Ende nochmal betont werden muss. Neben dem, was an Materialisierung, an Kapitalisierung selbstverständlich notwendig ist, darf darüber hinaus nicht jede Wertigkeit, der Kompass, das Wertegefühl mit Füßen getreten werden. Das hat Vorbildscharakter. Und in diesem Sinne würde ich schon sagen, dass was wir so erleben, ob bei Olympia oder gerade bei der FIFA, viel Luft nach oben ist.
Viel Luft nach oben, das heißt, die Basis ist okay, das Management ist zum Teil auswechselbar.
Ja, sagen wir es noch deutlicher. Also diese Organisationen missachten alles, was es an Menschenrechten und Werten gibt und opfern es für den Kommerz. Nicht für den Sport, sondern für den Kommerz.
Wir wollen schauen, ob sich die Basis durchsetzen kann und wir werden schauen, wie sie ausgeht, diese Weltmeisterschaft in den USA. Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
Tachles Podcast.